Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Herzlich willkommen, hier ist Folge 7 von Ein Team, ein Podcast. Und bevor wir anfangen mit unserem heutigen Gast, nochmal ganz wichtig der Hinweis, ihr könnt uns abonnieren bei all den Portalen, an denen wir so angeschlossen sind. Und ich weiß nicht, warum es hier steht rot markiert, ihr solltet es Oma und Opa erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Ich weiß nicht genau, ob Oma und Opa die einzigen sind, die den Podcast noch nicht hören, aber das steht hier noch. Wir haben heute einen Gast, auf den ich mich sehr freue. Andreas Palicka ist da.
Hi.
Ich hoffe, alles cool soweit. Du hattest gerade noch Training und hast noch was gegessen?
Ja, ihr habt ja mich einen schönen Salat geholt. Ich bin satt und bereit.
Ja, es gab tatsächlich noch einen schönen Salat, Gyros-Salat, ne?
Nein, ich, oder? Nein, Hähnchensalat.
Hähnchensalat. Ist das nach dem Training, hat man da nicht auch mal Hunger auf was Deftiges?
Doch, aber wenn man so aussieht wie ich, dann muss man auch ab und zu einen Salat essen.
Siehst du, wenn man so aussieht wie ich, dann kann man Burger essen nach dem Training. So, wir kommen direkt zur ersten Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Palle, du kommst jetzt mehr oder weniger nicht nur jetzt vom Training, sondern auch von der Nationalmannschaft. Wie war's?
Das war eine harte Woche. Wir haben versucht, wir spielen ja eine Europameisterschaft zu Hause. Das haben wir uns vor uns. Und wir haben wirklich viel gemacht. Versucht, eine gute Taktik zu setzen. Und ja, wir haben viele Gespräche geführt. Zwei Trainingsspiele gegen Island. So eine harte Woche. Und so halb-halb Erfolg, halb-halb nicht so gut. Wir haben ein Spiel verloren, ein Spiel gewonnen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir einen Schritt weiter sind als Nationalmannschaft.
Du hast gerade angesprochen, Heim-EM steht für dich vor der Tür. Wie sehr haben dir deine Teamkollegen, es sind ja einige gewesen, auch letztes Jahr, Nico, Mesmensa, die ganzen deutschen Kollegen, wie sehr haben die dir vorgeschwärmt von der deutsch-dänischen Heim-WM? Also das Gefühl, zu Hause ein großes Turnier zu spielen.
Ja, also ich glaube auch das, was ich schon durch meine Karriere gesehen habe, das ist wirklich eine von den größten Sachen, was man als Einzelsportler auch erleben kann. Ja, also vor dem Heimland, also die Zuschauer zu spielen und das Ganze herum auch zu erleben. So, also ich freue mich riesig und hoffe natürlich, dass ich ein Teil von der Europameisterschaftstruppe sein darf.
Weil bei den Senioren fehlt dir noch ein großer Titel mit der Nationalmannschaft, oder?
Ja, wir haben ja eine Silbermedaille geholt jetzt im Europameisterschaft im Zagreb vor 2 Jahren. Und es wäre natürlich nicht schlecht, einen großen Titel mit der Nationalmannschaft zu holen, bevor Karriereende.
Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit hin, oder?
Ich hoffe es. Schauen wir.
Jetzt kommen wir zu den Löwen. Wir bleiben bei der Farbgebung, die bleibt ja gleich. Ihr habt jetzt Spiele in Berlin und zu Hause gegen Kiel. Ja, wie gehst du in diese beiden Duelle? Das sind ja zwei absolute Schlüsselspiele für die Löwen diese Saison.
Ja, also so wie die Saison bis jetzt aussehen, haben wir einen sehr schweren Anfang gehabt, das muss man auch sagen. Ja. Und Berlin auswärts ist für uns natürlich oder war die letzten Jahre kein Traumspiel. Das wollen wir auf jeden Fall dieses Jahr ändern und da 2 Punkte holen. Ja. Und dann geht es natürlich um alles gegen THW. Donnerstag danach vor eine volle Arena, wo wir überhaupt keine Punkte zu Hause abgeben wollen.
Gegen Kiel für dich immer ein besonderes Spiel, oder?
Ja, es ist okay, jetzt ist ein paar Jahre, seitdem ich da war, aber es ist natürlich erstmal, weil es ein richtiger Topspiel ist, ganz besonders. Und auch, ich habe natürlich viele Freunde und so immer noch da und es wird und wird immer bleiben, also ein bisschen besonderer als alle anderen Spiele, ja.
Okay. Wie siehst du deine persönlichen bisherigen Leistungen in der Saison?
Also ich muss da ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so zufrieden bin. Das war so ein bisschen wie die Achterbahn. Mhm. So wie die Mannschaft eigentlich. Ich habe auch eine Rückenverletzung zugezogen Anfang der Saison, was mich lange gestört habe. Und ein paar gute Spiele dabei auch gehabt. So ein bisschen so Mittelmaß. Aber ich hoffe es und ich arbeite jeden Tag daran, dass es natürlich Richtung richtig gut kommen soll.
Aber woran machst du das für dich jetzt persönlich fest? Bist du ein Zahlenmensch? Oder ein Gefühlsmensch? Also ist es bei dir eher so, dass du sagst, ah, vom Gefühl her könnte ich noch mehr momentan? Oder bist du einer, der sagt, 46-47%, ich will aber 55%.
Uff, ja, na, das ist halt schwierig zu sagen, weil, oder zu beurteilen, weil natürlich als Torwart sucht man irgendeine Leistung und das wird ja dann gemessen. Aber ich bin halt ein Typ, ich halte lieber einen Ball und dass wir gewinnen, dass ich 20 Bälle halte und dass wir verlieren. So kann man das ja sagen. So, ich suche mehr ein Gefühl, dass man so richtig in der Saison drin ist, dass man die Spiele so steuern kann, wie man das wollen. Und das ist das, was man dann sucht.
Warst ja auch diese Saison schon einmal Spieler des Tages gegen Wetzlar. Das heißt, aber das gibt dir dann aber auch das Gefühl, dass das okay ist mit der Leistung. Da ist dann egal, was da jetzt für eine Zahl dann da steht. Das ist dir dann jetzt nicht so wichtig.
Ja, also gegen Wetzlar war ja halt dann
Spielentscheider eigentlich.
Ja, ich habe dann viele Paraden gemacht und einfach ein gutes Spiel abgeliefert. Das war ja schön und seitdem läuft auch einigermaßen. Das war so ein Punkt, wo der Rücken auch ein bisschen besser gefühlt hat. Und ja, da hat man auch in die Spiele danach ein paar gute Akzente angesetzt.
Was wäre für dich denn eine gute Saison mit den Löwen? Braucht es dafür unbedingt jetzt auch einen riesig großen Titel? Oder sagst du auch, naja, wir müssen uns auch erstmal finden?
Ja, also natürlich mit einem riesengroßen, also mit einem großen Titel eine Saison zu krönen, ist ja natürlich der Traum. Man muss das aber wahrsehen und wir bauen was Neues mit einem neuen Trainer jetzt und das statistischerweise zeigt auch, dass man ein bisschen Zeit brauchen. Ich will das nicht als eine Entschuldigung halten oder haben, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Und wenn wir da sind, dann glaube ich, dass wir eine Meisterschaftskandidat sein können.
Mit Christian Andresson ist ja das größte Puzzlestück dieses Jahr neu hinzugekommen, nämlich ein neuer Trainer. Ihr kennt euch schon über so viele Jahre. Ist das für dich persönlich ein Vorteil?
Das glaube ich nicht. Also er kommt ja hier. Also ich kenne ihn, ich kenne die Art und Weise, wie er spielen will. Und ich kann dadurch auch die Spielern hier ein bisschen helfen, weil Christian natürlich mit der Deutsch nicht richtig da ist. Da braucht er auch ein bisschen Zeit. So, ja, was kann man dazu sagen? Also Vorteil habe ich nicht. Also mehr als ich schon kenne. Ich muss ja auch leisten, um spielen zu dürfen und so weiter und so weiter.
Ist es vielleicht auch eine Art Nachteil? Also jetzt nur mal, du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, weil wenn ich mir nämlich angeguckt habe, wie Nikola Jakobsen zum Beispiel mit Mess Mensah umgegangen ist, da hat man schon das Gefühl gehabt, dass er Mess einfach noch härter rangenommen hat als alle anderen, weil die sich einfach schon 100 Jahre kannten, Andi Schmid im Übrigen auch. Gibt es sowas bei Christian auch?
Christian ist halt ein ganz anderer Typ als Nikola. Er ist fast nie laut, er ist ganz ruhig. Er will gerne alle Spiele einbauen und viel mit den Einzelnen sprechen und so. Und das ist ja natürlich eine neue Methode, wo alle Spieler auch klarkommen müssen.
Jetzt ist er ja parallel auch noch der schwedische Nationalcoach. Daher kennt ihr ihn ja auch schon so viele Jahre. Was wäre, wenn er einen von euch beiden, also du oder Apfel, nicht für die EM nominieren würde?
Oh, das wäre die Krise. sehr schwierige Frage. Das würde ja dann heißen, dass ein von uns nicht so gut geleistet hätten. Und das glaube ich dann, das hätte man dann schon vorher gemerkt und da wäre schon vorher auch ein bisschen Alarm. Also, weil es liegt viel Druck auf mich und Apfel, dass wir hier bei den Löwen eine sehr, sehr große Rückhalt sein sollen in jedes Spiel und das wollen wir auch sein. Ich hoffe es aber, dass wir diese Leistung bringen können und dass wir für die Europameisterschaft beide nominiert werden.
Ist es für euch ein Vorteil oder ein Nachteil, dass er, also Christian kann ja quasi andere schwedische Torhüter nur aus der Spielleistung bewerten. Bei euch ist das anders. Er sieht euch jeden Tag. Er kann euch auch nach der Trainingsleistung bewerten. Ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil?
Ja, jetzt hat er ja gemerkt, dass der Andreas Palicka ein richtig saure Typ im Training ist. Spaß. Also Nachteil nicht. Ich glaube, er hat ein riesengroßes Vertrauen für mich und Apfel. Und ganz ehrlich, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber ich glaube, das haben wir auch. Ich glaube, dass wir das auch verdient haben durch die Jahre mit, was wir auch für die Nationalmannschaft gemacht haben und so. Und über lange Sicht haben wir dann eine relativ gute Leistung gebracht.
Wie hat sich die Art, Handball zu spielen unter Christian bei den Löwen verändert?
Eigentlich komplett. Das ist dieselbe Spielen, aber Christian möchte ein neues Abwehrsystem dann hinbringen. So ein bisschen schwedische Art und Weise, 6-0-Deckung und so. Mhm. Mit ein paar neuen Regeln, womit wir täglich arbeiten. In der Angriff schon auch ein paar größere Spiele und so weiter und so weiter. Das ist aber nicht mein Thema. Da über Angriff möchte ich nicht so viel reden.
Okay.
Das ist außerhalb mein Können sozusagen.
Okay. Ja. Hast du mal im Feld gespielt?
Ja, ich war eine befürchtete Halblinke mit 14. immer geworfen.
Ach so, nie abgespielt?
Nein, nie
abgespielt. Und dann aber erfolgreich geworfen oder eher nicht so?
Mal so, mal so.
Man hat da schon festgestellt, Andreas Palicka kann besser Tore verhindern, auch wenn er den Ball hat.
Ja.
Sehr schön. Letzte Frage zum Sportlichen. Wie viele Punkte holen denn die Löwen aus den nächsten beiden Spielen?
Vier natürlich. Jeder, was mich kennt, weiß, dass bevor ein Spiel heißt es nur immer 2 Punkte. Egal wie die Truppe aussieht, egal wo wir hinfahren. Ich spiele immer um zu siegen, also um zu gewinnen. Mhm. Und was anderes zu sagen wäre einfach nur doof und gegen meine Persönlichkeit.
Wenn du jetzt dann zu Hause gegen Kiel spielst, welcher ist der Spieler bei den Kielern, auf den du dich besonders freust? Und mit dem du, gibt es auch welche, mit denen du dich noch so ein bisschen frotzelst, wo es noch mal so ein paar Nachrichten gibt vorher?
Also jetzt ist ja Pekler auch dabei, also weil wir auch hier zusammen gespielt haben und auch befreundet geworden sind hier in Löwen. Obwohl wir auch, wann er 16 Jahre alt war, in Kiel zusammen gespielt haben. Dann war er klein, du.
Ja. Uff. Da war auch, also, das war
Zeit
ja
läuft.
Das war aber auch nicht so seine gute Zeit so damals. Ne? Also ich glaube, das hat auch schon, also er ist glaube ich schon froh, dass er diesen Eindruck von damals heute revidieren kann in Kiel, oder?
Das glaube ich schon. Da war er, glaube ich, nicht so eingestellt, dass er ein Profisportler sein werden wollte oder sollten. Aber heutige Tages hat er eine riesen Veränderung gemacht und ist wirklich ein Weltklasse-Spieler.
Aber er ist schon, ich kenne Peke auch gut. Peke ist schon auch frech, was das angeht. Was jetzt so Handy vorm Spiel und kommentieren bei Instagram und so.
Und sie schreiben uns auch nur immer, wann wir verloren haben. Und wann wir verloren haben, schreibt er sofort. Und wann die verloren haben, schreibe ich immer auch sofort. Oder anrufe sogar.
Okay.
So, es ist ein bisschen so unsere Ding. Aber sonst ist natürlich Patrick Winczek, wir ätzen einander immer. Also auf dem Feld können wir uns umbringen, aber wir sind wirklich, wir kommen richtig gut miteinander klar außerhalb des Feldes. Und Dulle, also eigentlich die Spiele, was da waren, wann nicht da waren.
Ja. Wir kommen zur nächsten Kategorie.
Löwen hautnah.
Kommen wir zu dir als Person. Ich habe ja hier mal einen Zettel liegen, wo alle Infos drauf liegen. Und hier steht, was ist Andreas Miroslav Palicka so für ein Typ?
Andresko Miroslav Palicka, wenn es ganz richtig sein soll, in Tschechien.
Andreas?
Andresko Miroslav Palicka.
Andresko Miroslav Palicka?
Das ist in Tschechien.
Ja, das bringen wir doch unseren Fans bei.
Ja, aber...
Dann rufen die Palicka.
Ja, in Schweden bin ich aber Andreas Palicka. Also
okay. Miroslav, aber den kennt keiner, den Namen eigentlich, oder?
Nö, das ist von meinem Vater und sein Vater hat das Namen, das ist ein Familienname. Und mein Sohn heißt das jetzt auch als zweiter Name. So, und ich hoffe, dass er, wenn er einen Sohn kriegt, dass das weitergeht, weil das ist so Traditionsname in unserer Familie.
Okay, also lustigerweise trage ich als Zweitnamen auch den Namen meines Vaters.
Ja?
Aber ich verrate ihn nicht.
Ja, komm, erzähl mal.
Mein Papa heißt Werner.
Ja, cool.
Kevin Werner, also Kevin ist mein erster, Werner mein Zweitname, aber weiß auch eigentlich keiner.
Werner ist sogar ein großer Name in Schweden.
Ist das so?
Ja, sogar ein süßer Name.
Echt? Wie ein süßer Name?
Ja, so mal gucken, oh, er ist süß.
Echt
jetzt? Weil er Werner heißt.
In Deutschland gibt es ja einen Film. Kennst du Werner, den Film?
Ne.
Ne, okay, es gibt so einen Cartoon.
Es gibt eine Regel, schwedische Leute gucken nicht deutsche Filme.
Ja, aber der ist lustig. Aber doch, Werner kann man sich ruhig mal angucken. Aber das ist in Deutschland tatsächlich so ein Prollfilm, so hier mit viel Bier und Saufen. Okay. Ich glaube sogar, der spielt, glaube ich, sogar in der Nähe von Kiel.
Ja?
Ja, das ist so oben, oben im Norden, ist Werner der Film.
Habe ich verpasst.
Schicke ich dir mal. Kannst du dir dann mal angucken. Von außen nimmt man dich als einen sehr konzentrierten, ehrgeizigen, leidenschaftlichen Mensch wahr. Sportlich gesehen. Ist das in deinem Privatleben auch so?
In meinem Privatleben bin ich ganz ruhig und eigentlich ganz außerhalb Handball. Oder versucht. Okay. Sehr familiär, würde ich sagen. Also ich habe zwei Kinder und versuche da, also nach dem Training und den Spielen, ein bisschen abzuschalten. Aber ich habe auch oft von Leuten gehört, dass die denken, dass ich eine richtige Dachschade habe und verrückt und aggressiv. Und ja, das stimmt. auf dem Feld. Und meine alten Nachbarn in Kiel haben das angeblich auch gedacht, weil die wollten mich nicht begrüßen, dass ich so privat bin. Spaß.
Ist das so?
Vom Gefühl her fast hat man das gekriegt. Aber ich bin komplett anders privat als Handballer.
Aber weil du sagst Dachschaden, ist das nicht so ein Torhüter-Ding?
Doch.
Ist schon
ja, ein bisschen, aber ich sehe mich nicht als weniger normal als alle anderen. Aber vielleicht hat man ein paar Probleme da oben, keine Ahnung.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte dich tatsächlich für einen der normaleren Torhüter. Also wenn ich mir überlege, wenn ich sonst noch so kenne, von den Leuten, die im Tor stehen, also da sind wir prozentual bei einem weit höheren Dachschaden als bei dir.
Ja. Also wenn Dachschaden bedeutet, dass man
ist ja immer alles positiv.
Ist auch gar kein Problem. Aber wenn Dachschaden bedeutet, dass man immer gewinnen will oder dass man ein paar komische Sprünge macht im Spiel und einen Ball hält, dann ist das so.
Ja.
Es macht mich aber Spaß, das immer zu hören. Ich freue mich.
Was bringt dich auf die Palme, also als Privatmensch?
Also auf die Palme, was mich sauer macht. Mhm. Aber, Verkehr.
Ja?
Ja? Da bin ich als Autofahrer, wenn die Kinder da hinten schreien, weil wir eine Stunde im Stau stehen, dann bringt das mich auf die Palme, wenn ich das so sage.
Ja, das ist so eine deutsche, Redensart.
Ja, nee, sonst Unfairheit, das ist nicht mein Ding. Sonst bin ich relativ ruhig.
Okay, ich habe gehört, du bist ein bisschen eitel.
Ja.
Stimmt
leider.
Das?
Ja, das stimmt.
Und wie äußert sich das? Also ich habe hier Stichwort Autogrammkarte stehen. Ich weiß nicht, was ist denn mit deiner Autogrammkarte?
Ja, aber ich habe ja fast das ganze Geschäftsstelle in Schreck gesetzt letztes Jahr, wann ich ein bisschen Spaß gemacht habe. Und das kam aber sofort zurück von meinen Mannschaftskollegen. Nur weil ich nicht so zufrieden war mit meiner Autogrammkarte, dann habe ich geschrieben und gefragt, falls man irgendwie selbst was äußern konnte, welches Bild wir nehmen. Dann zwei Wochen später wollte keiner mehr im Geschäftsstelle mit mir sprechen, weil ich dachte, dass ich richtig sauer war. War ich aber nicht, ich wollte nur meine eigenen Bilder entscheiden.
Was war denn nicht okay mit der Autogrammkarte? Ich habe sie jetzt nicht mehr im Kopf, ehrlicherweise.
Du bist, ich bin dann halt eitel, keine Ahnung. Ich möchte auch so irgendwie so aussehen, wie ich will auf dem Foto. Und der Foto war nicht so top.
Möchtest du, ja, aber was möchtest du dann gefährlicher aussehen?
Nein, das
oder seriöser?
Also, aber ganz ehrlich, dem Foto, das muss man so irgendwie sehen, um zu verstehen.
Okay.
Das war so rote Backen, sah aus, dass ich keine Haare habe. Und, sah aus, als ich 115 Kilo habe, obwohl ich nur 95, keine Zähne, also...
Du wiegst 95 Kilo?
Ja.
Ich auch, aber bei dir wird es mehr Muskelmasse sein.
Ja, mal hoffen. Ne?
Mal hoffen, ist gut. Aber hast du diesen Charakter von deinen Eltern geerbt? Oder eher von Mama oder eher von Papa?
Ich glaube, diese Handballseite oder dass ich überhaupt Erfolg haben kann beim Handball, das kommt von meinem Vater, weil ich spiele halt viel mit Herz, ja. Mhm. Und das kommt halt von ihm, glaube ich. Und die ruhige Seite ist, glaube ich, mehr von meiner Mutter. Mein Vater hat halt keine ruhige Seite. So.
Beobachtest du das denn jetzt auch bei deinen Kindern schon so ein bisschen, dass du es wieder weitergibst?
Ja, also beobachte, bei meinem Sohn hatte ich keine Wahl. Er ist halt ich als Handballer mal 1000%. Er ist aktiv ohne Ende und das freut mich. Man muss da einfach nur beim Sport reinbringen oder so, dass er sich ein bisschen bewegen
kann.
Ja. Und meine Tochter, die ist halt ein bisschen ruhiger.
Okay.
Ich glaube, das ist relativ normal. Also die Söhne, die werden oft relativ wild und die Tochter erst mal ein bisschen, da kommt erst mal später die Probleme.
Der wird auch mal Torwart? Ja, das stimmt. Ja. Irgendwann kommt das, ja.
Ja, für mich schon.
Ja. Wird er auch Torwart?
Er ist Linkshänder.
Okay.
Er war halt 60 cm groß beim Geburt, so ich überlege, falls ich ihm zu Kim Andersson oder Alexander Pettersson oder so irgendjemand, was ich kenne, schicken soll. Ja.
Eher Rückraum. Aber Handballer ist für dich klar, oder?
Er spielt bis jetzt kein Handballer. Er liebt Fußball und spielt dann jeden Tag Fußball. So bis jetzt. Es ist für mich, er muss das machen, was er will.
So ein bisschen wie bei Lexi eigentlich, ne? Bei Lexi sind ja auch die Söhne eigentlich eher auf Fußball
gepolt.
Genau. Familie hat bei dir generell einen hohen Stellenwert, oder?
Sehr, sehr. Die bedeuten alles für mich. Und meine Frau, sie war auch die ganze alle Jahre, sie ist ja mit von Schweden gekommen. Und da gab es schon viele dunkle Abends, wo man so gedacht hat, oh Mann, habe ich Glück, dass sie da ist. Also wo ein dunkles Haus einfach dich richtig runterdrücken konnte. Mhm. So, ist schon schön.
Was unternehmt ihr so in der Region? Wo kann man am besten, oder wobei kannst du am besten abschalten?
Ja, wir machen halt dann viel mit den Kindern. Wir waren in Pfalz einmal, sehr schön. Sind da gewandert und haben da die deutsche Küche ein bisschen probiert, ein bisschen Wein und so. Das war richtig schön.
Essen ist da schon sehr geil, oder?
Super, super. Hat uns ein paar Jahre gedauert, bevor wir richtig befreundet geworden sind mit der deutschen Küche, aber jetzt wird viel Sauerkraut und solche Sachen
gegessen. Ja? Magst du es gerne deftig?
Ja, so ab und zu, ja. So Knödel, Sauerkraut.
Das. Weil der Schwede an sich, der isst doch hauptsächlich Hotdogs und Schöttbulle, oder nicht?
Ja, natürlich.
Ja, klar. Was denn sonst?
Ja, es gibt schon einige Sachen, aber wir sind schon schön eingelebt in Deutschland und freuen uns.
Das Problem am deutschen Essen ist halt, es ist halt echt super krass kalorientechnisch am Start, ne?
Ja, das geht nicht jeden Tag, aber ab und zu kann man sich das gönnen. Und dann Hefeweizen, das ist auch relativ neu, wenn ich ein Bier trinken soll. Das ist nicht oft, aber ich habe immer Pilz getrunken die Jahre, aber seit eineinhalb Jahren kann ich keinen Pilz mehr trinken, sondern Hefeweizen ist der Ding. Komisch.
Das ist aber auch ganz lecker. Ich mag es auch nicht so sehr herb. Ich mag dann auch lieber einen Weizen als einen Pilz.
Ich habe so 3-4 Mal probiert, aber so, schmeckt mir nicht. Und dann plötzlich wie Sushi. Also 2-3 Mal probiert, hat mich nicht geschmeckt. Und jetzt ist so, ja, einmal im Monat möchte ich halt Sushi haben. Und ich muss das haben.
Das verändert sich schon viel, wenn man auch ein bisschen älter wird, ne? Hab ich so den Eindruck.
Kann sein, ja.
Ich esse heute auch ganz viel Zeug, was ich früher niemals angepackt hätte.
Ja, und das zurück zum Thema Eitel. Also wenn man die grauen Haare jetzt anschaut und so, das macht mich auch Stress, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber du hast doch nicht viele graue Haare. Aber graue Haare macht doch einen Mann interessant.
Ja, sagt meine Frau auch, aber wenn ich mein Spiegelbild anschaue, dann denke ich, die Haare, die laufen schnell.
Eieieiei. Wenn du dann durch die Pfalz wanderst, wirst du da erkannt? Kommen dann Leute auf dich zu, die dann...
Nein.
Okay.
Das hat sich komplett verändert. Wann wir in Kiel gewohnt haben damals, kamen viele Leute zu. Hier in der Region ist relativ ruhig. Obwohl ich in einem kleinen Dorf jetzt wohne, wo man merkt, dass viele Leute dich dann erkennen.
Was ist dir denn lieber? Ist es dir lieber, dass du diese Bestätigung bekommst und dich die Leute ansprechen? Oder bist du auch froh, wenn du dann mal deine Ruhe hast? Weil ich meine, ihr kriegt ja so um die Spiele herum, ist ja schon viel los um euch.
Also irgendwie ist es egal, wie man diese Frage dann antwortet. Also ich habe kein Problem, dass Leute mit mir sprechen. Ja. Mhm. Ich habe auch komischerweise zwei Familien gut kennengelernt durch meinen Sohns Fußball in dem kleinen Dorf, wo wir wohnen. Und die haben keine Ahnung gehabt, wer wir waren. Und das war so irgendwie ein schönes Gefühl. Obwohl das heutige Tages jetzt, wenn wir uns kennen, komplett egal ist. Die wissen ja genau, was ich mache und so. Mhm. Aber das war ja irgendwie die zwei so erste Freunde, was wir durch 12 Jahre bekommen haben, also als Familie, was nicht gewusst haben, dass ich ein Handballer bin. Das war irgendwie ein gutes Gefühl, muss ich sagen.
Gehen wir mal zurück zu deinen Anfängen. Du stammst aus Lund. Das ist eine absolute Handballstadt. War es daher quasi vorbestimmt, dass du zum Handballspielen kommst?
Nein. Ich komme aus einem Teil von Lund, wo eine Handballmannschaft ist und wo auch alle meine Freunde Handball gespielt haben. Ich wollte aber kein Handball spielen. Erstmal, bis ich. Meine Freunde haben angefangen, dann lief es eineinhalb Jahre, dann war ich zu einem Spiel von meiner Schwester und danach hat eine Jugendmannschaft gespielt. Ich habe meinem Vater gesagt, ja, da möchte ich Handball spielen. Das hat sich gezeigt, dass das H43 Lund, das ist eine Handballmannschaft, der 84er Jahrgang und ich bin ja 86er Jahrgang. Mein Vater ist einfach rundgegangen und hat gesagt, kann mein Sohn hier anfangen? Ich dachte, ja, obwohl die eine 86er Jahrgang Mannschaft hatten. habe ich dann die 84er Jahrgang dann einfach so verfolgt, also durch die Jahre, bis ich nach Göteborg gezogen bin.
Mhm. Hast du, kommen ja noch mehrere Handballer auch aus Lund, hast du da noch Kontakt zu einigen?
Nein, weil wir kamen von die zwei Feindemannschaften, also wir haben keinen Kontakt gehabt, obwohl wir heute Freunde sind.
Okay, mit 22 bist du dann zum THW Kiel, quasi direkt aus der behüteten Heimat in die größtmögliche Drucksituation, die du im deutschen, im europäischen Handball vielleicht so erleben kannst. War das von dir bewusst so gewählt?
Ja, also erstmal nach Lund bin ich ja 7 Jahre in Göteborg alleine gewohnt. Also da habe ich alleine gewohnt und habe mich da viel als Mensch gelernt und spielte dann für Rebels Leeds IK und kam auch mit 17 Jahren in der ersten Liga. So, da hatte ich mich viel gelernt und also als Antwort auf deine Frage konnte ich einfach nicht Nein sagen, weil Stefan Löfgren hat mich angerufen und wollte, dass ich zum Probetraining kommen sollte. Da war ich schon in Verhandlungen mit anderen Clubs, aber wenn ich runter zum Training kam und nach dem Training kam dann der Manager von Kiel, Uwe Schwenker, und der Trainer Noka Serdarusic hat gesagt, wir wollen dich verpflichten. Und so, okay. So, hatte ich halt nichts viel zu sagen. Das war der größte Verein der Welt und die wollten mich haben. So, ich war sehr stolz und habe den Vertrag dann unterschrieben.
Aber hast du in Kiel auch zwischendurch mal gedacht, boah, was hab ich mir da angetan? So, weil der Druck ist ja in Kiel schon auch immer sehr hoch.
Ja, also die 7 Jahre da hat mich, erstmal haben die mich sehr viel von meiner Karriere gegeben und die haben mich auch als Sportler dann geprägt. Also das immer gewinnen zu wollen, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Mhm. Das ist so irgendwie den Themen da. Und der Druck sitzt zwar schon, ja, das hat man gespürt, aber ich war die ersten 5 Jahre deutlich die Nummer 2 hinter Thierry Omeyer, was damals der mit Abstand der beste Torwart auf der Welt war, meiner Meinung. Ja, und dann die letzten 2 Jahre kam ich und meine Kollege Johan Sjöstrand in eine ganz komische Situation, weil wir waren beide. Wir haben richtig gut gespielt eigentlich durch die 2 Saisons, aber wir haben immer kritisiert, weil die Leute der Liga, alle, was auf Kiel geguckt haben, haben alles mit Thierry Omeyer so gemessen. Mhm. Das hieß immer, ja, der Palicka hat gut gespielt, aber nicht wie Omeyer, oder der Johan hat gut gespielt, aber nicht wie Omeyer. Also natürlich, das war eine große Drucksituation, aber wir sind trotzdem 2 Jahre Deutsche Meister geworden. Die letzten 2 auch.
Ja, Titel hast du insgesamt ohne Ende gesammelt, aber du hast ja nicht an allen Titeln denselben Anteil gehabt. Fühlen sich einige Titel besser an als andere?
Ja, also obwohl der erste Deutsche Meisterschaft oder der erste Champions League, wo man also während der Saison schon wichtige Einsätze hatten, aber nach außen sieht das ja vielleicht nicht so aus, weil ich 2. Torhüter war, aber das ist für deine eigene Erinnerung dann natürlich sehr wichtig. So, dass der erste deutsche Meisterschaftstitel war ja natürlich unglaublich lustig, oder wie man das so nennen soll. Auch erste Champions League-Titel. Dann hat man ja natürlich so Einzelspiele, wo man große Spiele spielen durfte durch die Jahre, was man selbst dann auch entscheiden konnte, was für meinen Kopf und meine Weiterentwicklung dann richtig wichtig war.
Aber, der Titel mit den Rhein-Neckar-Löwen war dann ja wahrscheinlich vielleicht doch nochmal was Besonderes.
Der war mega natürlich. Er kam zu einem neuen Verein und erst ja direkt Deutscher Meister. Und das in 2 verschiedene Vereine in Deutschland hinzukriegen, ist ja natürlich für mich persönlich riesengroß. Obwohl ich werde daran erstmal denken, wann meine Karriere zu Ende ist, also was man da alles erreicht haben.
Mhm. Was hast du mitgenommen aus dieser Zeit in Kiel?
Ja, viel. Erstmal als Sportler der Gewinnerkopf, also das Herz. Ich bin halt da erzogen geworden, also groß geworden und habe meinen Handball. Also meine Art und Weise, wie ich auf Handball schaue, da bekommen. Und das werde ich nie wegkriegen, weil das ist, man wird so, wie man erzogen wird. Ja? Mhm. So, das habe ich da von da mit. Der Gewinnerkopf, würde ich sagen, also mein Herz.
Zwischendurch warst du noch in Aalborg. Wir haben ja gerade schon vor dem Podcast mal kurz darüber gesprochen. Welche Rolle spielt diese Zwischenstation in Aalborg für dich?
Das war ein sehr wichtiger Schritt für mich als Sportler, weil ich habe die Entscheidung getroffen, weil ich auf die deutsche Liga einfach ich war müde im Kopf. Mhm. Es war viel, die 7 Jahre hatten viel gekostet in Kiel und ich wollte so einen Schritt näher nach Hause mit der Familie und so. Aber sehr schnell habe ich gemerkt, dass das, was ich als Sportler brauche, um überhaupt Handball spielen zu wollen. Mhm. Und das habe ich nicht in Aalborg gekriegt. Obwohl Aalborg ein fantastischer Verein ist, die ganze Geschäftsstelle und der Chef da, die sind super Typen. Aber ich musste einfach ehrlich mit denen sprechen und sagen, dass das hier passt nicht. Ich kann es nicht mehr machen. Das war sogar so weit, dass ich überlegt habe und meine Frau zu Hause gesagt habe, dass ich glaube, dass ich höre auf jetzt. Weil es
Karriere beenden.
Karriere beenden, weil es macht mir keinen Spaß mehr. Ich komme nicht weiter. Dann hat er sich aber gezeigt, dass ich trotzdem weiter einigermaßen gut spielen konnte. Also habe weiter gespielt, weiter gekämpft, natürlich mein Ding gemacht. Und ein paar Vereine hat sich dann gemeldet. Und dann war das natürlich, bin ich riesen stolz geworden, weil Nico angerufen hat. Und dann konnten wir uns einigen und ich konnte zurück nach Löwen. Und da irgendwie ist was Neues in mir so wiedergeboren. Also ich kam hierher, habe einen ganz neuen Verein kennengelernt, einen sehr familiären Verein. Hat mir wirklich Spaß gemacht, wieder Handball zu spielen. Und ja, auf dem Weg ist das.
Also der erste Kontakt war, Nico hat dich angerufen.
Ich habe mit Nico erstmal gesprochen, ja.
Was hat dann für dich, also hast du dann lange überlegt oder hast du gesagt, Löwen, du wusstest ja, wir waren zu dem Zeitpunkt ja schon deutscher Meister, glaube ich. Oder warum ist noch nicht?
Auf jeden Fall sind wir in dem Jahr dann. Gut auf dem Weg.
Genau. Ja. Das war das Jahr unserer ersten Meisterschaft, wo der Kontakt zustande gekommen ist. Also hast du nicht lange.
Ich habe lange nicht. Ich hatte mich, das hört sich jetzt richtig doof an, aber ich hatte mich entschieden, entweder aufzuhören oder zurück richtig ins Feuer.
Okay.
Und richtig ins Feuer hieß dann Rhenicker Löwen. Mhm. Und so wie Nico der Verein verkauft hat und auch was er von mir als Person haben wollte, war wie, das hört sich wieder doof an, dass mein Vater mich angerufen hat und hat gesagt, dass das und das wollen wir genau von dir. Dass er mich so gut gekannt hat, obwohl ich Nico so wenig getroffen habe in meinem Leben, das hat so irgendeinen Reiz in mich so entbunden. Und dann war ich ziemlich sicher, dass das hier richtig erfolgreich werden sollte.
Welche Rolle hat es denn gespielt, dass Michael Appelgren schon da war? Ich meine, ihr kennt euch ja auch schon lange.
Ja, das ist aber lustig, dass du das sagst. Also ich und Michael, wir kennen uns schon seit lange, aber wir hatten keinen regelmäßigen Kontakt oder Freundschaft, bevor ich nach Löwen kam. Das muss man auch sagen, obwohl das ein Riesending war, dass er hier ist. Wir sind beide schwedische Nationaltorhüter. Aber ein größeres Ding war halt das, was Nico wollte. Mhm. Er wollte was Neues probieren. Er meinte genau das, was wir auch meinen, dass man braucht zwei richtig gute, frische Torhüter, um große Erfolge zu erleben. Ja? Und das hat Nico dann so verkauft und das wollten wir beide Torhütern auch.
Das ist das, was für mich zum Beispiel persönlich den großen Unterschied macht zwischen euch und anderen Torhüter-Duos, weil ihr seid ein richtiges Duo. Normalerweise ist es schon ein bisschen so, dass du hast, Torhüter sind ja auch Egoisten irgendwo. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen drin. Und warum funktioniert das bei euch?
Erstmal, weil wir einen riesen Respekt füreinander haben. Aber wenn Apple Plus ist, bin ich Minus. In fast alles. Also, er hat lange blonde Haare, ich habe kurze schwarze. Er hat große Hände, ich habe kleine Hände. Und so weiter und so weiter. Ich habe 2 Kinder, er hat keine Kinder. Also irgendwie so. Mhm. Auch als Torhüter, wir sind anders, aber wir verstehen einander richtig gut. Und wir wissen genau, wann der andere nicht mehr hören will oder falls er mehr hören will. Wie so eine alte
Ehepaar.
Das hat bestimmt.
Weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ihr verbringt ja wirklich unheimlich viel Zeit zusammen. Ihr seid auch auf einem Zimmer bei den Löwen, ihr seid auf einem Zimmer bei der schwedischen Nationalmannschaft.
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Uff, jetzt kommt das.
Oh.
Große Krise in der Torhüter gespannt.
Warum? Das ist ja hier Boulevardpresse.
Ganz ehrlich haben wir.
Wo jetzt nicht mehr? Bei den Schweden oder bei den Löwen?
Beide.
Ihr seid bei beiden nicht mehr auf einem
und
Zimmer.
Das hat einen gemeinsamen Grund. Weißt du warum?
Weil ihr euch auf den Sack gegangen seid.
Wer ist unser gemeinsamer Grund?
Jerry Tolbring.
Nej, aber Christian Andreasson. Christian vill nicht, dass man positionweise schlafen, weil man krank werden kann. Und das wäre ja natürlich nicht gut. Also so viel physische Umarmungen und so, wie ich und Apfel habe, da kann man locker einander anstecken.
So, das ist ja wie beim amerikanischen Präsidenten, dass ihr aber ihr dürft schon noch im selben Auto fahren, im selben Flugzeug fliegen, oder?
Ja, hoffe ich. Naja, aber ich bin jetzt mit Steffen Veth und er ist mit Niklas Kirchlöcher, glaube ich. Und das war von Christian so gewollt.
Okay, aber trotzdem, also dann stelle ich die Frage anders. Was macht ihr denn, damit ihr euch irgendwann nicht mehr auf den Keks geht? So? Also geht ihr euch bewusst auch aus dem Weg im Privatleben, dass ihr sagt, so, wir verbringen so viel Zeit miteinander, dann muss das nicht auch noch privat sein?
Also irgendwie, also diese Frage kommt, ich habe das Gefühl, dass wir waren jetzt gerade auch bei der Nationalmannschaft und sind dann beide zum Studio gegangen nach dem Spiel. Und ich kriege das Gefühl, dass viele wollen hören, dass wir aufeinander gehen oder kommen. Aber so ist es halt nicht. Mhm. Also natürlich gibt es Trainingseinheiten oder Spiele oder in der Kabine, wo es laut wird, wie in jeder Mannschaft, also zwischen Spielern und so. Aber ich und Apfel, wir können aufeinander irritiert sein, aber wir klären die Situationen ganz gut. Und ich glaube, das ist der Geheimnis, warum wir auch so gut miteinander umgehen können. Eine sehr langweilige Antwort. Aber
nein, es muss ja eine Lösung geben.
Also ich weiß wirklich, ich kann auf Apfel morgens, wenn er zum Training kommt, auf seinen Kleidungsstil sehen, falls er gut gelaunt ist oder nicht. Also, und dann weiß man halt wann.
Was trägt er denn, wenn er schlecht gelaunt ist?
Ja, dann ist das kann eine grüne Puma-Anzug.
Ist das so?
Nein, Spaß. Aber er ist ja halt ein bisschen besonders. Er kann ja mit alles Mögliche kommen. Er kann auch viel Nacht rumlaufen und so. Wenn er viel Nacht rumläuft, dann weiß man, dass er gut gelaunt ist.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir hatten ja Apfel im Podcast und dann hast du ja gesagt, warum bist du ständig nackt, wenn ich dich sehe.
Ja.
Warum? Also ist das dann so, dann hat er gute Laune, stört dich das? Denkst du dir dann auch, so Junge, zieh dir was an?
Nein, also er stört mich nicht. Er darf genauso sein, wie er ist. Er bringt auch also für eine Mannschaft sehr viel, wenn er so ist, wie er ist. Mit alles, das hier, Flamingo, Rosa, Nacht, lange blonde Haare, Vella-Werbung, keine Ahnung, alles nur Spaß. Also das soll auch so sein, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen, muss man auch eine gewisse Lockerheit haben. Da habe ich mich auch viel von Apfel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Apfel ist ja jetzt auch durch sein Kapitänsamt so ein bisschen mehr in den Fokus der Wahrnehmung gerückt. Hat das euer Verhältnis verändert?
Nein, nicht so. Natürlich war das eine Frage von Anfang von mir zu dem Trainer und zu ihm, wie wird es jetzt alles verteilt und so. Wir haben da ein Gespräch gehabt und alles ist wie normal, nur dass er im Vordergrund geht für die Löwen. Und ich finde, als Löwenspieler und als Ambassadeur für Löwen, alle diese Teile hat Apfel. So, ich glaube, das ist der, und ich finde, dass das die ganz richtige Entscheidung ist.
Er hat ja auch eine Löwenmähne, so ziemlich als Einziger.
Ja, genau.
Das passt ganz gut zu ihm. Wie kam es denn ursprünglich dazu, dass ihr euch so abwechselt, wie ihr das macht? Kam das von euch so ein bisschen? Habt ihr relativ schnell festgestellt, dass ihr beiden das miteinander machen könnt? Oder kamen wirklich jetzt Nico oder Christian, die gesagt haben, das ist jetzt so, 50-50?
Etwa. Ja, etwa, genau. Das kommt ja immer Krankheiten rein und Verletzungen und so. Das war Nikos Idee. Das war das, was ich schon vorher angesprochen habe. Dass er hat das so verkauft, dass er wollte, dass beide richtig drin sind. Mhm. Weil er auch gemerkt hat, wenn man ich kam ja zum Beispiel hierher, wo Apfel eine überragende Saison gemacht hat, in sein erstes Jahr hier. Aber da gab es auch ein zweites Torhüter, was ein paar wichtige Spiele gemacht hat. Also, oder sogar drei.
Es gab drei.
Ja. aber ja, da kann man viel lachen. Aber du spielst vielleicht überragend 4-5 Spiele, wenn du in Form bist. Und wenn der andere Torhüter nichts gespielt hat und der reinkommt, ist das viel schwieriger, einen Ball zu halten, als wenn du in der ganzen Ding drin ist. Und das ist das, was Nico schön aufgebaut hat. Beide haben richtig Vertrauen gehabt, beide haben dann richtig gut gespielt und die schwachen Phasen, was man bekommen kann, sind dann niedriger geworden. Und das hat für mich persönlich viel Bedeutung gehabt. Also dieses Vertrauen zu spüren, zu wissen, dass okay, ja, ich habe auswärts gegen, keine Ahnung, nicht so gut gespielt. Wir wechseln nach 20 Minuten, da kommt ein super Torhüter rein, er hält gut, er fängt das Spiel danach an und dann habe ich wieder ein Spiel, wo ich dann anfangen können. Und das hat viel gebracht.
Es wird viel diskutiert, wer der beste Torhüter der Welt ist, aber die Löwen haben das beste Torhüter-Duo der Welt. Siehst du das genauso?
Also das ist ja eine Frage für andere, aber so wie die letzten Jahre liefen, dann muss man einfach nur statistisch gucken und sagen, ja, es lief gut. Wollen wir besser werden? Wir wollen besser werden. Haben wir in der Top des Weltes gespielt? Ja, das finde ich. Also mit Nationalmannschaft, hier in Löwen, ja. So, es lief bis jetzt gut, aber wir wollen besser werden.
In Interviews bist du immer sehr direkt und sprichst offen an, was dich stört, an Leistung oder was halt gut gelaufen ist. Siehst du deine Rolle in der Mannschaft auch so, dass du mal den Mahner gibst, dass du da mal den Finger in die Wunde legst?
Erstmal gibt es keinen Grund zu lügen. Mhm. Also wenn ich zum Interview gehen soll, dann sage ich das, was ich finde. Das ist natürlich vielleicht nicht immer das 100% Richtige, aber meistens, glaube ich, ist es so. Und das tut ab und zu weh zu hören, dass man nicht gut genug war oder dass wir was verbessern wollen. Aber setzt man solche Ziele, was wir als Mannschaft machen, und spielt man für einen Verein wie Rhein-Neckar Löwen, dann hat man hohe Ziele und dann muss die Wahrheit auch raus ab und zu.
Fällt es dir denn schwer, zum Beispiel nach bitteren Niederlagen Interviews zu geben? Also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, ich glaube, das bitterste Spiel für dich, könnte ich mir vorstellen, war das Heimspiel gegen Melsung vorletzte Saison. Sind das dann so Momente, gibt's, oder wie schwer ist es dann zu sagen, okay, komm, ich stelle mich jetzt dahin und sag was dazu?
Das gehört ja zu meiner Arbeit natürlich und das finde ich jeder Sportler oder Sportlerin muss da stehen und dem Arbeit machen in schwere sowie in gute Momenten. Und ja, schön, dass du mich davon erinnerst, weil ich glaube, die Autobahnfahrt ging in 55 nach Hause nach dieser Niederlage in Melsungen, weil da stand ja fast klar, dass wir die Meisterschaft selbst verspielt hätten und das ist ein von den schwarzesten Tagen in meinem Sportlerleben.
Ja.
So ja, es ist schwierig, ein Interview zu geben, aber das ist ein Muss.
Wie gehst du überhaupt mit Niederlagen um? Bist du so jemand, der sich dann, der nicht ansprechbar ist, oder?
Nein, ich bin sehr, sehr, ich bin dem Gegenteil zu introvert. Ich bin sehr extrovert, ich hätte tote Dinge umbringen können, sozusagen. Also ich könnte eine Umkleidekabine kaputt schlagen, obwohl es besser geworden ist mit dem Alter, so ist der Hass zum Verlieren nicht besser geworden.
Das heißt, auch trotz deiner ganzen Titel?
Ja, nein, das reicht mir nicht. Wie gesagt, wir können über die Titel sprechen, aber ich denke nichts drüber eigentlich. Mhm. Ich hoffe, dass ich nach meiner Karriere das so ein bisschen genießen kann oder einfach da auf meine Karriere gucken kann und sagen, ja, ich habe was erreicht. Aber ich glaube, das ist auch ein Ding davon, was mich immer weiterbringt, dass ich nie zufrieden bin. Ich habe viel Kritik gekriegt für eine Aussage in der schwedischen Zeitung, wo ich gesagt habe, ja, wenn ein Sieg 10% so viel Glück gegeben hätte, wie eine Niederlage sich anfühlt, verstehst du dann, was ich meine? Mhm. Ja, dann versteht ihr vielleicht, warum eure Kritik in den Medien nichts bringt. Weil, wenn ich schlecht spiele oder was nicht erreiche, was ich vorhabe, dann fühle ich mich selbst persönlich so schlecht und schuldig, dass dem Kritik, was von außen kommt, ist mir völlig Wurst oder egal.
Liest du
das
sowas?
Hört sich sehr negativ an.
Nein,
das ist, es ist einfach die Wahrheit.
Man muss sich ja auch, ich glaube, man muss sich gerade in der heutigen Zeit, so Thema Social Media, Facebook und so, ich glaube, man muss sich auch schützen als Spieler. Da darfst du dir ja nicht den Kopf drum machen, oder?
Also gegen Medien und so, also ich habe wirklich null Angst und null Interesse in was die Medien schreiben, wann die über Kritik schreiben. Die können schreiben, was die wollen. Ich glaube aber, dass du oder jemand kann jeder Mannschaftskollege von mir fragen, dass ich stehe da und sage sofort, dass ich schuld bin und nehme viel auf mich selbst als Mannschaftskollege, wann es nicht so läuft, wie es laufen soll. Da möchte ich gerne viel Verantwortung übernehmen.
Und wie wichtig ist es, diese Verantwortung zu übernehmen? Weil Christian sagt ja auch, also Christian als Trainer sagt ja auch immer, dass das wichtig ist.
Ich glaube, genau das ist sehr wichtig, weil viele junge Spieler können richtig, also kaputt gehen ist falsche Wort, aber können richtig geschädigt werden von Kritik und von schlechten Leistungen und so weiter und so weiter. Und da muss man die einfach zeigen, dass die Vertrauen von der innere Kraft haben. Das ist ganz wichtig, weil wenn die das verlieren, dann sind die schon am Arsch, sozusagen.
Das heißt, du rätst auch jungen Spielern, lest das einfach nicht?
Ja,
lest keine also, Zeitung, lest hier Facebook nicht. Und
da sitzt ein Mensch und bewertet, wie du spielst. Du spielst 90, 95 Spiele pro Saison und er mag dich vielleicht nicht oder deine Art und Weise oder hält deine Haarfarbe für schlecht, keine Ahnung. Das ist keine Kritik jetzt gegen Medien oder
nein,
sowas.
Nein,
aber das kann wirklich so sein, dass jemand sich genervt ist, wie du als Mensch bist. Und dann wird das automatisch negativ geschrieben. Das ist halt so. Und natürlich, warum sollen das lesen? Oder die können das lesen, wenn die wissen, dass es nicht reinkommt. Mhm. Die müssen halt einfach lernen, dass es viel wichtiger ist, was wir hier in unserer inneren Kretz einfach zueinander sagen und wofür wir kämpfen, als was irgendjemand schreibt. Mhm.
Du hast ja eine sehr besondere Art des Torwartspiels. Akrobatisch, schnell, spektakulär. Wie hast du dir diesen Stil angeeignet?
Ja, das ist einfach so gekommen. Also das ist halt meine Art und Weise zu spielen. Ich habe ein paar... Erstmal bin ich in Schweden geschult, also mit dem schwedischen Stil, aber das, was ich anders mache, ist halt, dass ich spiele viel mit Herz. Also der Situation ist einzigartig für mich und jede Situation ist anders. Ich arbeite halt, um den Ball zu halten. Mhm. Deswegen sieht das ganz komisch aus. Und das ist auch abhängig dazu, dass ich ziemlich klein bin. Ich werde nicht oft getroffen, sozusagen. Sondern eher, ja, ist so.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Mein Körper muss funktionieren, weil ich muss den Ball halten. Das merke ich auch jetzt mit den Jahren, dass es ist schwieriger im Training zum Beispiel, so zu trainieren, wie ich spielen will. Das war habe ich ein langes Gespräch mit meinem Torhüter-Trainer auch gehabt, dass Palle, du musst jetzt runtergehen im Training und du musst akzeptieren, dass das, was du in die Spiele machst, ist für die Spiele und das machen wir nicht mehr im Training, weil das kostet halt viel für den Körper.
Hattest du Vorbilder?
Ja, ein großes Vorbild war Martin Gallia, weil erstmal war er ein richtig guter Torhüter oder ist immer noch, finde ich, weil er macht geile Sachen. Aber er kam nach Real Beslid, als ich ganz jung war. Der ist auch Tscheche und wir sind dann befreundet geworden durch meinen Vater. Dann haben wir so ein bisschen extra Training gemacht. Und das war so irgendwie der erste Mensch, was sich so ein bisschen über mich gekümmert hat als Torwart. Und hat dann eine große Bedeutung für mich gehabt.
Auch einen großen Anteil an deinem heutigen Erfolg?
Ja, also das war so ein Schritt. Also, um das zu erklären, ich habe immer ein bisschen gekämpft dagegen, dass ich klein bin und so. So ein Kampfmotto, was ich immer gehabt habe, war, wenn ich Praktikant war, als ich 14 Jahre alt war in der Schule, war ich bei so einem Sportgeschäft. Wollte ich da so extra arbeiten oder Praktika praktizieren, weil wir das mussten in der Schule. Und ich wollte dahin, weil der Chef von der Laden war ein Handballtorhüter, was für mich damals ein Vorbild war. Aber er hat mich gesagt, dass das war in dem Alter, wo man für so Regions oder so für Bundesländer und so ausgewählt werden konnte in Schweden.
Ach so, so Auswahl.
Ja, also in der und eine sehr empfindliche Alter. Und er hat mir gesagt, ja, denk nicht so viel an Handball und an Handballtorhüter, weil dafür bist du zu klein. Also du wirst vielleicht bis 20 Handball spielen können und so. Das war sehr hart.
Ja. Ja,
aber irgendwie, immer noch heute, das ist 20 Jahre später, wenn es für mich schlecht läuft oder ich eine schlechte Phase habe und dass ich nicht aufgebe, habe ich das im Hinterkopf immer, was er zu mir gesagt hat. Ich glaube, er hat das sogar nicht so gemeint. Er wollte eigentlich nur helfen. Aber was das für meine Karriere gebracht hat, ist schon heftig.
Ja, also da kann ich tatsächlich so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn dir jemand sagt, du kannst irgendwas nicht oder du wirst etwas auf keinen Fall schaffen, bei mir war das damals so, ich wollte unbedingt zum Radio. Es war immer mein Traum, Radiomoderator zu werden. Mhm. Und der Radiosender, in dem ich früher gearbeitet habe, wo ich auch Praktikant war, da hat man mir gesagt, wenn du kein Abitur hast und kein Studium, wirst du nie Moderator irgendwo. Mhm. Und das hat, ich weiß, wie du es meinst, man hat immer im Hinterkopf, hat man das, dass man, auch wenn man das vielleicht geschafft hat, sich trotzdem immer weiter beweisen will, dass diese Leute Unrecht haben. War genau. Das bei dir auch so?
Genau so. Also der Einzeltyp oder Mann, was, also er ist jetzt immer noch in meinem Leben und wird, glaube ich, meine ganze sportliche Karriere im Hinterkopf bleiben, weil keiner soll mich sagen, welche Begrenzungen ich habe.
Ja.
Und ich soll nur wissen, wie viele junge Torhüter und Torhüterinnen was mir zum Beispiel bei Instagram schreiben, aber alle mit dieselbe Fragen. Ja, wie klein bist du? Was glaubst du, ich bin so und so groß? Und die sagen mir, dass ich zu klein bin und so. Aber keiner hat dem Recht, irgendjemand eine Begrenzung zu geben, sondern das ist der Einzelmensch, sagt man, Aufgabe, deren eigene Begrenzungen zu setzen oder machen.
Und sie auch zu erfahren und die Grenzen zu sehen, wie weit man die ausdehnen kann.
Genau.
Du hast mal erzählt, dass du nicht das allereinfachste Kind bzw. als Jugendlicher auch relativ anstrengend sein konntest. Wie war das gemeint? Kannst du uns da mal ein Beispiel für geben?
Musst du meine Mutter fragen. Aber am besten kläre ich das, wann Aston, mein Sohn, geboren ist. Dann, er war ja 1,5 Jahre oder sowas. Dann ist er rumgekrabbelt oder laufen, keine Ahnung. Ich erinnere es nicht perfekt, aber meine Mutter hat mich angeguckt, also gesagt, ja, du, herzlichen Glückwunsch, jetzt wirst du erfahren, wie ich das hatte, wann du klein warst.
Okay.
Also mit Spaß und Liebe.
Nee, schon klar. Aber das heißt
die schwierige Phase, was ich hatte, war mehr so in der Teenage-Alter, wo ich einfach so ein bisschen auseinander war. Also nicht den war, was ich eigentlich als Ziel habe, als Mensch heute. So, okay. Und da habe ich ein paar schwere Jahre erfahren, ja, so kann man sagen. Und dann habe ich trotzdem als Glück habe ich den Handball gehabt und konnte dann von meiner Heimat weg mit 15. Und da habe ich so einen Lebensabschnitt so ein bisschen beendet und was Neues angefangen.
Lexi hat uns von seiner Jugendzeit erzählt und dass er eine Gang hatte in Riga. Hattest du auch mal eine Gang? Deine eigene Gang?
Ich hatte keine eigene Gang, aber so in der Richtung, ja.
Was heißt in der Richtung?
Aber was soll man sagen? Also ich habe halt in einer Phase in meinem Leben viel Scheiße gebaut.
Okay.
So kann man das sagen. Aber da, wie gesagt, mit 15 habe ich mich entschieden, einen Strich drüber so gemacht, habe mich davon gelernt und ja, habe dann allen Fokus an die Schule und Handball dann.
Aber gab es da ein Schlüsselerlebnis, nachdem du dir gesagt hast, jetzt reicht's, jetzt muss ich mich zusammenreißen und mal was anderes machen?
Ja, ein Schlüssellehrer gab's, also in meiner Grundschule.
Also ein Schullehrer?
Ja, würde ich sagen. Also ich war ganz klar auf der falschen Spur in einige Sachen und er hat mich einfach erstmal, wie sagt man, zusammengeschmissen und erklärt, wie dumm ich bin. Okay. Bis ich das verstanden habe und dann hat er mich danach dem Vertrauen gegeben und hat mich kämpfen lassen, dass ich die Noten erreichen konnte, dass ich zu dem Gymnasium gehen konnte, was ich wollte. Und das war ja natürlich dieses Handballgymnasium, das war der Schlüssel für meine ganze Karriere halt.
Das heißt, du warst früher auch jemand, dem man auch deutlich sagen musste, was Sache ist?
Ja, ich habe, wie gesagt, also 12, 13, 14 war nicht viele korrekte Sachen bei mir. Ne.
Okay. Helfen dir die Erfahrungen von damals auch heute noch? Zum Beispiel im Spiel oder im Umgang mit Problemen außerhalb des Sports? Oder in der Kindererziehung zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall habe ich mich viel gelernt. Also, was man nicht machen soll, sozusagen. Ja, ich glaube, die Jahre hat mich auch viel geprägt als Mensch. Also, das ist schwer genau zu antworten, aber ja, hat das.
Mhm.
Ja.
Du hattest zwischenzeitlich auch schwere Verletzungen, zum Beispiel Muskelabriss. Da stand wohl auch ein Karriereende im Raum. Du hast ja auch gerade schon mal gesagt, dass du auch in deiner Zeit in Aalborg darüber nachgedacht hast, deine Karriere, ich sage jetzt mal, relativ frühzeitig zu beenden. Gab es da schon Ideen, was du machen möchtest, wenn das mit dem Handball mal zu Ende geht?
Ich glaube erstmal, das war ja so früh in meiner Karriere. Das war mein erstes Profijahr in Kiel, wo ich diese komplette Hamstringsmuskulatur abgerissen habe. Und ich kann mich erinnern, ich habe mich in Schweden operieren lassen und bin dann zu meiner Mutter und Vater gefahren, zusammen mit Sandra, also meine Frau. Und ich habe die nach Hause geschickt, weil mir ging es so schlecht. Und mein Vater kam dann die ersten zwei Tage nach Hause auf mein Kinderzimmer, weil ich musste im Bett dann also 3 Wochen liegen bleiben. Ich durfte nicht sitzen. Boah. Das war ziemlich, ziemlich schlecht. Aber er kam die ersten 2 Tage und hat mein Sohn, wie geht es dir? Und ich war viel gequatscht die ersten 2 Tage. Und dritte Tage dieselbe Frage. Und ich habe mich komplett durchgedreht. So, wie denkst du, dass mir geht? Und so viel, ja, so quasi viele Gedanken gemacht im Nacht, dass ich ja jetzt alles verloren habe und so. Und kam in so eine kleine Depression. Mhm. Das lief dann, weil da ist so dunkel für mich. Also ich erinnere nicht viel in der Zeit, mehr als dass ich trainiert habe quasi. Mhm. Aber da in der Schlussphase, eigentlich, wann ich angefangen habe, wieder Handball zu spielen, nach einem Jahr, wo es überhaupt nicht lief, es hat mich 2 Jahre gedauert insgesamt, habe ich angefangen zu denken, was muss ich jetzt machen? Da kam ich immer zu die Themen zurück. Jetzt wird meine Mannschaftskollegen lachen, aber ich würde mich eine ökonomische Ausbildung holen nach meiner Karriere. Die finden nämlich, dass ich viel über Geld spreche ab und zu. Okay. Die Investmentsachen und so.
Okay.
So, aber das gehört einfach zu meinen Interessen außerhalb Handball.
Das heißt, was konkret? Also in welche Richtung würde das konkret gehen für dich?
Es gibt so eine, also meine Traumausbildung gibt es in Schweden, heißt so IHM. Das ist so ein Jahr rein Ökonomieausbildung. Und das zweite Jahr ist halt in Richtung das, was du machen willst dann. Das kann alles von Spieleberater zum Ökonom aufs Bank, das musst du halt vorher entscheiden einfach.
Aber du hättest schon halt auch Bock, das höre ich ja jetzt so ein bisschen raus, du hattest schon auch Bock, dann dabei zu bleiben. Handball soll schon auch weiterhin eine Rolle in deinem Leben spielen oder könntest du dir auch vorstellen zu sagen, boah, weißt du was, ich mache jetzt was ganz anderes?
Ich glaube, also ganz ohne, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache das größtenteils meines Lebens. Ja. Und hier zu sitzen und sagen, dass ich beende das einfach, dann lasse ich allen Kontakt zum Handball, das wird nie gehen. Mhm. Okay. Das kann man vergessen. Da hat man zu viele Freunde, zu viele Kontakte und so. Dass irgendwie wird man da bleiben, aber wie groß, das weiß ich nicht.
Sportlich gesehen, wenn du sagst, mal, irgendwann mal Torwarttrainer, weil ihr habt ja jetzt mit Mats Olsson einen Torwarttrainer. Wäre das für dich auch ein Thema, wo du sagst, irgendwann mal auch Torwarttrainer?
Ja, das wäre für mich ein Thema. Das fühle ich auch, das hätte ich gut beherrschen können. Und das interessiert mich. Ich merke jetzt auch mit dem Alter, ja. Also ja. Die letzten Jahre, dass ich interessiere mich dafür, also auch mit Mats zu sprechen zum Beispiel, warum meint er, dass wir das machen müssen und wie guckt er drauf und so. Und das hat mich sehr interessiert, also sowas zu machen nach der Karriere. Ja.
Wie wichtig findest du die Arbeit mit dem eigenen Torwarttrainer?
Also ich finde es sehr wichtig, solange der Torwarttrainer eine individuelle Basis aufbaut und dass er ein gutes Auge hat, genau was du brauchst. Und auch, man muss auch eine gewisse Psychologie drin haben, also wann und wo man Informationen reinsteckt und so. Das finde ich sehr wichtig. So, für mich ist wichtig, für Apfel auch, glaube ich. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit Mats Olsson, wo wir als Glück sehr offen und ehrlich miteinander umgehen können. Das ist auch mega wichtig.
Steht denn für dich fest, dass du nach deiner Karriere nach Schweden zurückgehst? Oder? Ja, man macht sich ja schon Gedanken, wo man irgendwann mal leben möchte. Du hast viel gesehen, du warst viel an der See in Deutschland, du warst jetzt hier so ein bisschen im Südwesten. Das sind ja auch zwei völlig verschiedene Ecken, jetzt alleine nur von Deutschland. Und dann gibt es noch ganz andere Ecken auf der Welt, wo du dir vielleicht vorstellen könntest zu leben.
Also genau diese Frage hatten wir aufs Thema zu Hause gestern. Also wir sprechen sehr viel drüber. Ja. Der letzte Zeit einfach, weil wir haben halt gemerkt, erste Jahre außerhalb Schweden war einfach, ja, wir sollen zurück nach Göteborg, wir sollen da und da ein Haus kaufen und die Kinder sollen da und da in die Schule gehen. Und dann lief die Jahre und jetzt hat Aston hier in die Schule angefangen mhm. und Elsa wird größer und größer. So, man merkt halt, also wir fühlen uns so wohl jetzt, privat, mhm. Als Familie, dass nur dem Gedanken, dass wir das irgendwann abreißen müssen, ist schlimm. Mhm. Weil alles anders als das, was wir jetzt haben, ist ja also unsicher.
Ja.
So, ich schätze und ich glaube, dass das, was passieren wird, ist irgendwo, irgendwann hoffe ich, dass irgendeine Arbeitsmöglichkeit kommt nach der mhm. Karriere. Und dann muss man halt einfach überlegen, wo machen wir unsere nächstes Punkt.
Hier sind viele hängen geblieben, ne? Das weißt du wahrscheinlich. Also Henning Fritz zum Beispiel, mit dem haben wir ja auch gesprochen. Der kam ja auch nicht von hier.
Naja.
War auch jetzt nicht spielerisch so lange hier oder so, aber der ist auch hier geblieben. Das heißt, irgendwas hat die Region ja hier auch an sich.
Also ich kann wirklich 0% Negatives sagen über die 3,5 Jahre, was wir hier jetzt leben. Das ist wirklich der beste Zeit unserer Profi, also in meinem Profileben, auch für die Familie. Aber der Zukunft, wer weiß. Also, das ist schwierig zu antworten. Ich glaube, ich habe das auch relativ gut.
Ja, fand ich auch. Jetzt kommen wir zu dem, wie ich finde, immer spannendsten Teil des Podcasts. Wir kommen nämlich jetzt zu den Löwenfragen Löwen.
Oh ja.
Löwenfragen Löwen.
Bei Löwenfragen Löwen haben wir ja immer ein bisschen Social Media, ein bisschen Fans, aber auch Mitspieler. Und ein Mitspieler ist Can Adanie, der eine Frage für dich hat.
Servus, Palle, mein Lieber. Can hier. Wie du weißt, hatte ich gegen Ende der letzten Saison mein Bundesliga-Debüt gegen Frischhoff Göppingen. Und deshalb ist meine Frage an dich für den Löwen-Podcast, wie denn dein erster Bundesliga-Einsatz ablief und wie du dich dabei gefühlt hast.
Ja, Can. Uff, mein erster Bundesliga-Einsatz. Zurückdenken. Der erste, was ich erinnern, ist mit Kiel gegen Löwen.
Ja?
Wo wir 42-40 gewonnen haben.
42-40?
Mhm. Das hört sich nicht gut an als Torwart.
Ich wollte gerade sagen, also, das
aber
klingt jetzt nicht so,
als wäre das. Es gibt eine Hintergeschichte. Ich glaube, ich kam nach 25 Minuten rein in dieses Spiel, wo ja. es 22-19 für Löwen stand.
Oh, okay.
So, und ich habe so 17 oder 18 Paraden gemacht und war also wirklich mega, mega gutes Debüt. Und das ist das Erste, was ich erinnere. Es kann sein, dass ich vorher so 5 Minuten gespielt habe okay. in irgendeinem Spiel mhm. oder sowas, aber das ist das Erste, was ich so erinnere.
Ja,
und das war natürlich ein mega Gefühl und dann schon damals ein Topspiel und sehr wichtige Punkte.
Can Adanie, wo wir das Thema gerade haben, hat er jetzt dann auch seinen ersten 7 Meter in der SAP-Arena gehalten mhm. und sowas alles. Das ist ja auch, ist ein Riesengefühl für so einen jungen Torwart, oder?
Das ist ein Riesengefühl. Can hat mit uns sehr hart gearbeitet und war immer da, wann wir ihn gebraucht haben. Und ich kann nur sagen, dass er das alles verdient bekommen hat. Und ich hoffe und wünsche für ihn, dass er weiter auf das aufbauen kann.
Da drücken wir ganz, ganz fest die Daumen. Die nächste Frage, die kommt von wem auch sonst.
Ja.
Ja. Ich mache einfach mal an.
Ja.
Hallo, lieber Andreas. Ich habe eine Frage, was so ganz, ganz schön ist eigentlich. Das ist, warum machst du deine Haare so jeden Tag? Und warum, wenn du nicht die Haare gemacht hast, immer eine Mütze drauf? Ich finde diese weiße trockene Hairstyle von dir auch schön. Warum sehe ich das nicht so oft? Das ist meine Frage.
Haare sind ein großes Thema bei Apfel.
Ja, ich kriege alles zurück jetzt. Ich schätze, dass ich weiß die nächsten 5 Fragen, weil ich auch sehr beteiligt war in den anderen. Sehr langweilige Antwort und sehr kurze, weil ich eitel bin.
Ja, haben wir ja schon.
Ich hasse, ohne Gel oder etwas in den Haaren rumzulaufen. Okay.
Und dann trägst du Kappen, oder wie ist das?
Ja, Mütze, wenn es kalt ist, Kappe, wenn die Sonne scheint.
Bei ihm ist das ja völlig, es kann ja minus 100.000 Grad haben. Und der läuft mit nassen, langen Haaren. Aber der wird auch nie krank.
Nee, doch wird er.
Ja?
Aber
Ist ja nicht mehr so schlimm, du bist ja nicht mehr mit ihm auf einem Zimmer, dann kann er
dich
nicht anstecken.
Genau.
Ja, nee, das, tatsächlich war es das schon von den Mitspielern.
Oh, waren die so nett.
Ja. Geil. Wir haben aber noch einiges auf Facebook, ist aber auch nett, keine Sorge. Christina Wippel hat auf Facebook gefragt, was am Handball begeistert dich nach so langer Zeit immer noch so sehr, dass du es nicht abwarten kannst, dich bei jedem Spiel und in jedem Training ins Tor zu stellen und möglichst wenige Bälle reinzulassen?
Ja, erstmal, dass wir dem Glück haben, vor unheimlich vielen Leuten Handball zu spielen. Und das macht ja einen besonderen Reiz. Also erstmal bei unseren eigenen Fans reinzulaufen, aber auch wenn man irgendwo hinfährt und wirklich nicht gemocht ist. Also das reizt mich auch. Das
wenn ist man vielleicht nicht diese, gemocht wird.
Ja, das ist auch diese Dachschaden vielleicht, aber ich liebe es.
Ja?
Es gibt nichts Besseres, als wenn Leute dich nicht mal...
Wo ist das am krassesten in der Bundesliga?
Also Flensburg ist schon hart, was die Ultras da singen und wie wenig die uns mögen. Und es gibt schon ein paar andere Stellen.
Okay. Vincent Rössler hat uns auf Facebook geschrieben. Mit welchem Nicht-Schweden aus dem Team verstehst du dich am besten und verbringst auch außerhalb der Platte am meisten Zeit?
Alexander Pettersson und Stefan Fett jetzt gerade. Stefan Fett ist auch meine neue Simon-Kollege. Und ja, wir sind ziemlich nah.
Oder? Das heißt, ihr geht auch schon mal nah, essen nein. miteinander oder was
ja,
macht ihr dann
mit den Familien
so?
Und so. Wir haben auch Kinder in demselben Alter und das passt sehr gut.
Okay. Steffen Floder hat auf Instagram geschrieben, wie findest du die Regel mit dem siebten Feldspieler? Denn zum Beispiel Andy Wolf hat gesagt, dass er Torwart geworden ist, um weniger laufen zu müssen. Du bist zum Beispiel gegen Wetzlar fast 3 Kilometer gelaufen, wie die Kinexon-Daten ergeben haben.
Ja, ne, ich bin kein Fan von 7-6, aber nicht wegen Laufen, das ist mir Wurst. Obwohl es eine riesen Verletzungsgefahr gibt für Torhüter und Spielen, wenn es... Wie sagt man, die Wechseln können ja sehr hektisch ja. werden. Aber ich finde, es nimmt viel Charme von der Handball weg. Ja.
Das finde ich übrigens auch. Also,
ja,
also
ich finde, das Schwerste nach Tscheche zu fahren, zum Beispiel, in der Champions League, war gegen der 5-1 zu spielen. Aber dann nimmst du einfach einen siebten Feldspieler rein und du spielst die auseinander. Und das nimmt halt so den Charme weg. Also das haben dann der Trainer, der Pastor da 10 Jahre aufgebaut. Mhm. Und du machst das wegen einem siebten Feldspieler dann kaputt. Ich finde es einfach blöd. Mhm. Weil das ist Handball für mich. Das ist viel Taktik, das ist viel Spielzüge, das ist... jede Mannschaft hat deren Ding. Und vieles verschwindet mit 7 Feldspielen.
Nikola Jakobsen hat das ja nun mal auch, also ich würde fast sagen, wie kein anderer in Europa, ja, ausgenutzt.
Also ich und Nico, wir haben oft so viel drüber gelacht, weil wir haben am Anfang, also wirklich, Nico hat das 7-6-Spiel unheimlich gut für uns, ja, also der Taktik hingesetzt. Wir haben, also ich habe so gelacht, weil... keine Kontras lösen. Und dann kann man ja natürlich auch nichts sagen, weil die Regel gibt es da.
Klar.
Und das ist erlaubt. Dann, so hat Nico das auch gesagt, ja, dann müssen wir das benutzen, natürlich. Wir wollen nicht dumm sein. Er hat gesagt, nein, natürlich, wir gewinnen ja die Spiele.
Ja.
Aber tatsächlich, glaube ich, stehen wir 99,9% von den Handballern dahinter, dass es wäre nicht schlimm, wenn die Regel zurücknehmen.
Okay.
Schätze ich.
Ja.
Also so.
Ja, es ist zwischenzeitlich, habe ich mich es gab Jahre bei den Löwen, wo ich mich gefragt habe, wo wir bei einigen, ob ihr Torhüter bei einigen Spielen überhaupt euer Gehalt bekommt, weil ihr eigentlich fast nie im Tor gestanden habt.
Ja, du kassierst 7-8 Tore in offenes Tor, das macht ja auch keinen Spaß.
Ja.
Nee. Ja. Kein Fan davon.
Also ich finde in Unterzahl ist es noch so eine Sache, da kann man das mal machen, da finde ich es auch nicht so schlecht, aber ja, in der normalen ist es auch nicht so mein Ding.
Aber dann sollst du vielleicht Andy Wolf sagen, dass er aufhören soll, nur Bankdrücken zu machen und dann ein bisschen Beine trainieren, dass er laufen kann.
Also das kam ja nicht von mir, das kam ja von Stefan. Ja, er trainiert viel Bankdrücken, ja, das ist definitiv, das liegt
er
aber
ist,
auch...
Er ist auch ein Freund von mir, so.
Das liegt auch daran, dass er mit Yannick Kohlbauer auf dem Zimmer liegt, glaube ich, bei der Nationalmannschaft, weil die beiden, die pushen sich da gegenseitig hoch.
Ah, das ist 2 Maschinen.
Übel, ne? Mhm. Das ist schon heftig, ja. Lena BBNHM13
okay.
auf Instagram hat geschrieben, hast du einen Lieblingsgegenspieler, von dem du fast jeden Ball hältst?
Ui, Antwort wird nein, weil wenn man das sagt jetzt, dann kommt man vor, dass man jeden Ball halten muss von denen. Aber natürlich gibt es
Spieler. Nein, aber dann drehen wir es um. Dann drehen wir es um. Weil von wem freust du dich ganz besonders, einen Ball zu halten?
Oh.
Vielleicht weil ihr persönlich irgendwie, vielleicht weil du ihn nicht magst, vielleicht weil du ihn magst.
Na, aber es ist sehr lustig, wenn man gegen einen Mitspieler mit Nationalmannschaft spielt zum Beispiel, wo man täglich eine sehr enge Beziehung haben. Also der Kampf da inzwischen, wenn man ein, zwei davon hält, dann ist es immer ein bisschen besonders, muss ich sagen.
Hat man da nicht auch ein bisschen Mitleid?
Ha? Nein, dann spielen wir gegeneinander. Die schießen meistens auch ein paar Tore.
So. Okay. Letzte Frage. HS2423 auf Instagram. Hast du manchmal etwas Angst im Tor vor Bällen oder vergeht das?
Ich habe keine Angst vor Bällen. So lange, was ich erinnern kann. Also das, glaube ich, ist ziemlich wichtig als Handballtorhüter, dass man... Natürlich möchte man nicht einen Ball über die Zähne bekommen oder in der Tiefzone. Das tut ja ein bisschen weh, aber Angst von der Ball habe ich nicht.
Wie bist du denn... Was bist du, ich habe es jetzt bei dir noch nicht so oft erlebt, dass du einen Ball ins Gesicht bekommen hast. Also, weil klar, meistens bin ich ja bei den Heimspielen nur. Wie reagierst du? Wie reagierst du da drauf?
Das ist ja sehr unterschiedlich. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie die Situation ist. Aber ich habe sehr stark reagiert. Ich glaube, das war letzte Saison, wo wir in Hannover gespielt haben, wo ein Gegenstoß kam und ich direkt ins Gesicht, also wirklich auch nicht auf dem Stern, sondern direkt ins Gesicht geworfen bin. Und da hatte ich das Gefühl, dass der Werfer einfach Augen zugemacht hat und volle Pulle durchgezogen hat. Und da habe ich stark reagiert. Das fand ich nicht okay, aber das hat der Typ auch schnell verstanden. Und dann musste ich mich auch entschuldigen, weil es ist keine Traumsituation für keinen, glaube ich. Weil ich schätze es nicht mit Absicht und die schämen sich sofort. Aber das tut ja natürlich weh und man wird sauer. Und im schlimmsten Fall kann das dich schlimm verletzen. Ja. Aber so, da kommt so ein bisschen Schutzmechanismus auch rein.
Aber die Zeiten sind rum, oder? Wo man das mit Absicht macht? Das gab es ja mal eine Zeit lang.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das so mit Absicht machen kann. Dann sind das wirklich keine clevere Menschen.
Es wird ja mittlerweile auch sehr progressiv bestraft.
Ja, und ich glaube, die Regel wird sich auch ändern in der nächsten Zeit. Das mit Kopfschüsse und so. So noch schlimm. Also wir sind ziemlich ungeschützt, wir Torhüter, und wenn es um Kopfschütze kommt, so müssen wir schauen, was da neue Regeln kommen.
Okay. Das war's. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke.
Dass du dir Zeit genommen hast für uns. Es war, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Folge. Vor allen Dingen auch danke dafür, dass du uns wirklich auch mal ein bisschen tiefer in dein Seelenleben Einblicke gegeben hast. Wir hier im Raum und natürlich auch alle, die jetzt gerade zuhören, drücken natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Erst Berlin, dann Kiel. Kiel können wir ja größtmöglich unterstützen in der SAP-Arena. Und für alle, die jetzt zugehört haben, nochmal der Hinweis, ihr könnt uns abonnieren bei diesen Portalen Spotify und Soundcloud und bei Apple überall. Macht das auch gerne, dann bekommt ihr die neueste Folge immer gleich angeliefert und wisst, dass es was Neues gibt. Und das war es jetzt von Andreas Palicka. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und allen einen guten Tag. Bis dann. Ciao.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.